D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Was ist das? Die Fährte, die ich wittere.
Das bin vermutlich ich heute Abend. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich bei euch. Ich hatte gerade eine Pizza, auf der war vermutlich mehr Knoblauch als Pizza. Insofern nimmt vielleicht ein klein bisschen Abstand vom Radio. Es kann sein, dass ich ein bisschen müffele. Passt allerdings sehr gut zur Sendung heute Abend, die nämlich eine sehr wilde wird. Zum einen schlagen wir das Dschungelbuch auf. Neues Kapitel. Es heißt jetzt The Jungle Book und nicht mehr Dschungelbuch. Das Remake nicht mehr als Zeichentrick, sondern als wirklich beeindruckend reale Realverfilmung, also mit einem echten Kind als Mowgli und mit Tieren, die zumindest wahnsinnig echt aussehen, auch wenn die natürlich animiert sind. Gucken wir rein in den Film. Nächste wilde Film, der auch am Donnerstag startet, heißt auch genauso Wild, ist der neue Film von Nicolette Krebitz. Die kennt ihr zum Beispiel aus dem Film Bandits. Die hat es geschafft, ihre Hauptdarstellerin in diesem Film zusammen mit wilden Wölfen in einen Raum zu sperren, und wir reden von echten Wölfen. Bin ganz besonders gespannt, denn Nicolette Krebitz ist heute Abend unser Gast, freue ich mich sehr drauf. Dritte wilde Film diese Woche heißt Hardcore und das ist der Versuch, einen Ego-Shooter auf Leinwand zu pressen. Ob das funktioniert hat oder nicht, auch da gucken wir heute Abend natürlich noch rein. Dann haben wir noch die Film-News der Woche und die sind auch wild, so viel kann ich versprechen. Insofern wilde Sendung, eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Was ist das? Die Fährte, die ich wittere. Ich bin fast versucht zu glauben, es ist sowas wie ein Menschenjunges.
Mowgli gehört zu meinem Rudel, Shere Khan.
Mowgli? Es hat sogar einen Namen. Seit wann genau nehmen wir eigentlich Menschen im Dschungel auf?
Er ist nur ein Junges.
Zeig dir mein Gesicht nicht, was ein ausgewachsener Mensch tun kann.
Diese Geschichte kennen mittlerweile Generationen von Menschen, die einen tatsächlich noch aus dem Kino, die anderen dann später von VHS oder von DVDs oder aus dem Fernsehen. Es ist die Geschichte vom Dschungelbuch, das ist nach wie vor der in Deutschland erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten, darf man nicht vergessen. Über 27 Millionen Menschen haben den über die Jahre in Deutschland im Kino gesehen. Erfolgreichster Film aller Zeiten. Jetzt am Donnerstag kommt die Realverfilmung dieses Disney-Zeichentrick-Klassikers raus, heißt auch nicht mehr Dschungelbuch, sondern Very International The Jungle Book, überall. Die Szene eben ist auch keine unbekannte. Tiger Shere Khan ist natürlich immer noch der Böse in dieser Geschichte, der Mowgli nach dem Leben trachtet, der wiederum beschützt wird von Wolfsrudelboss Akela und den Wölfen, die ihn großgezogen haben im Dschungel, seit Mowgli als kleiner Junge sich dort verirrt hat und von dem Panther Bagheera gefunden und ans Wolfsrudel übergeben wurde. Jetzt allerdings wird die Bedrohung durch Shere Khan größer und größer. Der möchte diesen Menschenjungen gerne aus dem Dschungel nicht nur verbannen, sondern ihn am liebsten auch direkt töten. Also bleibt kaum eine andere Möglichkeit, als dass sich der vielleicht, ja, so 10-jährige Mowgli alleine auf den Weg macht, ein neues Zuhause zu finden. Er trifft da auf merkwürdige andere Tiere.
Ich pass auf dich auf. Nur du und ich. Süßes Ding.
Wer bist du?
Die Schlange mit den sich drehenden, hypnotisierenden Augen kennt natürlich auch noch jeder, die ihn als nächstes gerne Shere Khan, ne, heißt der Tiger, nicht Shakira. Wobei das auch lustig wäre, wenn Shakira versuchen würde, Mowgli zu fressen. Ich bin noch ein bisschen, ich habe ja eben von der Pizza erzählt, ne, die mehr Knoblauch als Pizza war, ja gut. Also, Shere Khan hat ja nun mal Mowgli nicht erwischt, also versucht Schlange K. als nächstes, aber dann kommt natürlich auch in dieser Realverfilmung Mowglis zukünftiger bester Kumpel, der ihm gerade noch ebenso das Leben rettet.
Ich habe dir das Leben gerettet. Ja, ich habe dich den Klauen des Todes entrissen, der Umarmung des Todes gewissermaßen. Kein großes Ding. Sag mir nur eins. Kannst du klettern?
Ja.
Gut, dann lass uns keine Zeit verschwenden und loslegen.
Loslegen womit?
Mit der Dankbarkeit, Kleiner. Dankbarkeit.
Was meinst du mit Dankbarkeit? Dankbarkeit wofür?
Ja, das ist die gute Frage. Natürlich dafür, dass Balu, der Bär, ihm gerade eben das Leben gerettet hat, ihn vor der Schlange K gerettet hat. Das erfordert eine gewisse Gegenleistung und die bedeutet in dem Fall, Mowgli muss Honig ranschaffen. Soweit ist das alles noch ganz lustig, bis natürlich dann irgendwann sich die Geschichte in die Richtung entwickelt, die wir alle kennen aus dem Original. Shir Khan, nicht Shakira, Herrgott, gibt keine Ruhe und trachtet Mowgli nach dem Leben, sodass es irgendwann auch hier in dieser Realverfilmung zum großen Showdown kommt. Ich war sehr skeptisch, als ich in den Film reingegangen bin, weil ich nicht sicher war, ob das wirklich gut ist, was man da sieht. Die Trailer waren ja sehr düster, die man im Vorfeld sehen konnte. Da war nicht wirklich zu erkennen, ob das für den ganzen Film trägt. Ich sage euch dazu Folgendes. Es hat im Kino ungefähr eine Minute gedauert, bis ich vollständig in diesem Film drin war, eine Minute, dann findet man es nicht mehr merkwürdig oder gar albern, dass die Tiere sprechen können. Man findet es nicht merkwürdig, dass Mowgli mit denen zusammen im Dschungel lebt. Man ahnt keinerlei Greenscreen, es ist wirklich herausragend gelöst worden. Um euch einen kleinen Vergleich zu geben, viele werden den Film Life of Pi gesehen haben. Erinnert euch an den Tiger, der da mit in diesem kleinen Ruderboot war. So realistisch sehen alle Tiere im neuen Jungle Book aus. Irre gut gemacht, vor allen Dingen von diesem jungen Hauptdarsteller, der im ganzen Film, bis auf ganz kleine Nebenrollen am Rande, der einzige Mensch ist, der da überhaupt rumturnt, der das so gut spielt mit all diesen Spielpartnern, die ja gar nicht da sind. Weder Baloo noch Bagheera noch Shere Khan noch die Schlange K, Akela der Wolf, King Louis der Affenkönig, alle nicht da, spielt der Kleine wirklich herausragend. Also es wird vielleicht nicht gleich der nächste erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten in Deutschland. Wie gesagt, das Zeichentrick-Original hat 27 Millionen Kinozuschauer vorgelegt. Das muss man erstmal einholen. Aber es ist definitiv ein sehr gut gemachtes, reales Remake. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ab Donnerstag im Kino mit einer der Sprecherinnen dieses Films, nämlich mit der Stimme von Schlange K. Ich weiß nicht, ob ihr es eben raushören konntet. Das ist im Deutschen in der Synchro, es ist Jessica Schwarz. Mit der reden wir nächste Woche. Die ist nächste Woche unser Gast. Heute freuen wir uns erstmal auf Nicolette Krebitz und ihren Film Wild.
Sagen Sie mal, was ist denn bei Ihnen los?
Ich habe Handwerker da.
Und dieser Gestank, das ist ja nicht zum Aushalten.
Das ist das Klo, die Toilette ist total verstopft. Ich habe da dummerweise Hasenmist reingekippt.
Also doch, Tierhaltung. Jetzt sag ich mal, wenn noch alles bergab geht, hier bei uns im Haus herrscht Ordnung.
Na, deswegen lasse ich ja machen.
Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Wir sind unterwegs heute Abend in der Teeküche einer Filmagentur, eines Filmverleihs, um es mal grob zu umschreiben, hier in Berlin. Und zwar mit einem Gast, auf den ich mich wirklich schon super lange freue. Die Schauspielerin, Autorin, Filmemacherin Nicolette Krebitz hat sich Zeit genommen. Guten
hallo.
Abend, Nicolette.
Hallo, hallo, ich freue mich
auch. Schön, dass das endlich mal klappt, dass wir die Gelegenheit haben. Dein neuer Film heißt Wild, der startet am Donnerstag in den Kinos. Und wenn ich den kurz zusammenfasse, dann geht das in etwa so. Eine junge, ziemlich verlorene Frau ohne familiären Halt und mit extrem unerfüllendem Job verliebt sich Hals über Kopf in ihr bisher unentdecktes wildes Ich. Dargestellt durch einen wilden Wolf, den sie im Park sieht, einfängt und als ziemlich problematisches Haustier und noch problematischeren Geliebten mit zu sich in die kleine Mietswohnung im so und so vielten Stock eines Plattenbaus nimmt. Wie würdest du ihn zusammenfassen?
Ja, ich finde deine Zusammenfassung erstmal ganz lustig, weil du, was ich daran lustig finde, ist, dass du sofort wechselst zwischen den Ebenen, zwischen dem ganz Konkreten, was da passiert und der Interpretationsmöglichkeit, dass du zum Beispiel sagst, sie verliebt sich Hals über Kopf in ihr wildes Ich, das sagst du ja.
Genau.
Im Film verliebt sie sich in den Wolf.
Ja.
Und dann dadurch passiert etwas mit ihrem Leben. Also ich versuch's mal. Eine Frau, eine relativ angepasst lebende Arbeitnehmerin aus Halle-Neustadt, trifft auf dem Weg zur Arbeit einen Wolf im Park und die stehen sich gegenüber und gucken sich an und von da ab ist nichts mehr so, wie es vorher war. Irgendwas wird in ihr geweckt oder wachgerüttelt, was da verborgen lag und dieser Ruf, oder ja, der Ruf vielleicht, das Instinktgesteuerte oder dieser Ruf, der ein Versprechen ist auf ein Leben, was sie auch führen könnte oder wie das Leben auch sein könnte oder was, den kann sie ab da nicht mehr überhören.
Mhm. Wir wollen natürlich überhaupt nichts spoilern oder halt irgendwie vorwegnehmen, aber da du eben nicht nur Regie geführt hast, sondern auch wieder mal das Drehbuch selbst geschrieben hast, bist du nun mal eben für alles verantwortlich und musst für alles gerade stehen. Mhm. Und wir müssen, so leid mir das tut, über diese eine Szene dann doch halt einfach explizit sprechen. Das geht nicht anders. Warum gibt es in deinem Film eine Oralsex-Szene zwischen deiner Hauptdarstellerin und dem Wolf? Und wir reden hier, um das nochmal klar zu machen, von einem echten Wolf und nicht einem Schauspielkollegen im Kostüm.
Das ist eine Oralsex-Szene, sagst auch wieder du.
Das ist richtig. Das ist, was ich glaube, gesehen zu haben. Das war zum Beginn der dann einsetzenden Schockstarre, aus der ich mich langsam wieder lösen musste, einfach weil ich diese Szene so unglaublich finde, nach wie vor nachhaltig unglaublich finde und auch nicht glaube, dass ich sowas in der Art schon jemals irgendwo im Kino gesehen habe.
Nee, hast du nicht. ja, also im Film ist es so, ich will natürlich auch nicht zu viel erzählen, aber es ist ein wichtiger Moment, weil sie hat auch noch einen Chef, also der Hauptdarsteller ist ein Wolf und sie ist die Hauptdarstellerin, aber sie befinden sich irgendwie trotzdem in einer Art Dreieckssituation. Es gibt noch den Chef dieser Firma, wo sie arbeitet, der wird gespielt von Georg Friedrich.
Großartig gespielt von Georg Friedrich.
Ja, und finde ich auch. Und sie heißt übrigens Lilith Stangenberg, die Schauspielerin, die ich sehr glücklich sein kann, gefunden zu haben. Und die begegnet ihrem Chef in der Nacht in einer sehr ungewöhnlichen Situation auf der Straße. Der Wolf lebt schon bei ihr im Hochhaus. Und sie kommen sich nah, also ihr Chef und sie. Und dann ist sie zu Hause und sie hat etwas von ihm dabei, was sie ihm weggenommen hat bei dieser Begegnung. Mhm. Und das schaut sie sich genau an und sie denkt an ihn auf eine erotische Art und Weise oder so. Und dann nimmt sie diesen Gegenstand mit ins Bett. Und dann kommt diese Szene, von der du gerade gesprochen hast. Die meisten sagen, es wäre eine Traumsequenz, so nennt man das.
Ja, und, gut möglich.
Ja, genau. Und da passiert etwas Bestimmtes, was ich jetzt nicht erzählen will, aber da ist ein Vorgang, mit ihr passiert etwas und der Wolf tut mit dem, was ihr passiert. Oh Gott, hört sich das kryptisch an. Soll ich das jetzt echt sagen, was da passiert?
Ich habe ohne Scheiß, als ich mich hingesetzt habe und mir die Fragen überlegt habe, von den Tausenden von Fragen, die ich an dich hatte, nun die vielleicht 10 oder 15 rauszusuchen für die Zeit, die wir haben, gedacht, wie können wir über diese Szene reden, um drüber zu reden, ohne komplett alles zu verraten, was da passiert.
Ja.
Deswegen habe ich es kryptisch erstmal Oral-Sex-Szene
genannt. Also sie wacht auf und steht in ihrem Zimmer und blutet, also wie das Frauen regelmäßig tun, und geht auf die Toilette und der Wolf kommt hinterher und alle Tropfen Blut, die sie auf dem Weg dahin verloren hat, leckt der Wolf auf und auch das, was an ihrem Bein noch ist, leckt er auch auf und das führt dann zu dem, was du gerade gesagt hast, was aber vielleicht nicht unbedingt eine orale Befriedigung darstellen soll, sondern der Wolf leckt eben dieses Blut auf.
Ja.
Das steht natürlich für irre viele Sachen, was Frauen und Männer betrifft, aber speziell auch Frauen und diesen Zustand, in dem sie da ist und wie der damit umgeht, der Wolf, im Gegensatz dazu, wie vielleicht viele Männer damit umgehen oder wie, wie generell damit umgegangen wird. Das ist halt sowas typisch, so ein weibliches, so eine Tür, die immer zugeht, wo man so sagt, oh, nein, da will ich gar nicht dran wissen. Und all das wird so, alles das, was weiblich, privat und auch manchmal ein Tabu ist, wird so abgefeiert in dem Film und dadurch zelebriert und irgendwie auf so eine andere Ebene gebracht, die, glaube ich, befreiend wirkt.
Wie?
Zufrieden mit meiner Antwort?
Ja, absolut. Ich hätte sonst, wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich nochmal, um Gottes Willen, wie gesagt, wir wollen diese Szene, die muss man erleben im Kino, das soll auch bitte jeder machen, aber wie sehr hast du beim Schreiben gedacht, diese Szene ist was ganz Besonderes, die ist wirklich der Knaller, aber wie zum Henker sollen wir die jemals so drehen können?
Da hat man, glaube ich, als derjenige, der sich was ausdenkt, eine blinde Stelle, weil man ja erstmal einfach unzensiert schreibt. So, und dann habe ich auch gedacht, vielleicht schmeiße ich die auch noch raus, die Szene. Ich wusste gar nicht, weil das ist eigentlich die einzige Szene, die eben sowas wie eine Rückblende oder Traumsequenz oder so einen Ebenenwechsel hat. Und ich wusste gar nicht, will ich das wirklich? Also will ich das im Film, weil ich wollte auf keinen Fall suggerieren, dass das alles eine Vorstellung ist oder eine Idee oder ein Märchen oder so. Ich wollte immer sehr konkret und real bleiben in der Handlung, in dem, was passiert. Deswegen wusste ich gar nicht, wie wichtig mir diese Szene sein wird. Und als wir sie dann aber gedreht haben und ich sie so richtig vor mir gesehen habe, habe ich gedacht, dass das zu groß ist, um das nicht mit reinzunehmen. Hm.
Lilith Stangenberg heißt die tolle Schauspielerin, mit der du all diese Szenen gedreht hast, all diese Szenen mit den zwei trainierten Wölfen, die sich die Wolfsrolle, glaube ich, geteilt haben.
Nee, wir hatten ein ganzes Rudel von Wölfen dabei, man die Wölfe nicht aus dem Rudel nehmen soll, weil sie dann hinterher nicht mehr zurück können oder jemand anders ihre Position eingenommen hat, die ja bei Wölfen sehr streng verteilt ist. Ja. Aber die wurden dann immer zu zweit rausgenommen aus diesem Rudel und ans Set gebracht. Mhm. Und mit einem von diesen Wölfen haben wir hauptsächlich gedreht, der heißt Nelson. Und der andere hieß Kossa. Und Kossa kam manchmal in so Totalaufnahmen vor, wenn Nelson schon zu viel gearbeitet hatte.
Über Lilith Stangenberg, die die Hauptfigur Anja spielt in dem Film und ihren Umgang mit den Wölfen, reden wir gleich weiter mit Nicolette Krewitz, die heute Abend unser Gast ist. Bis gleich. Nicolette, Lilith, die Hauptrolle Anja spielt in deinem neuen Film Wild, hat diese ganz vielen Szenen mit den Wolf-Darstellern, diesen trainierten Wölfen. Da sind Szenen dabei, nicht nur diese ganz explizite, über die wir eben gesprochen haben, sondern auch andere, die aber sehr nah sind, die was Zärtliches haben. Also allein, wenn ich mir vorstelle, eine Schauspielerin muss es zulassen, dass ein trainierter Wolf ihr durchs Gesicht leckt. Wie hast du das mit Lilith hingekriegt, dass sie in keiner Szene das Panik-P in beiden Augen hat, sondern wirklich es geschafft hat, das einfach als natürlich hinzunehmen?
Also erstmal gibt es keine trainierten Wölfe, weil Wölfe sind wilde Tiere. Die kann man nicht trainieren oder zähmen oder sonst was mit denen veranstalten. Die kannst du immer nur motivieren. Es ist wie mit Tigern und Löwen und einem Dompteur, der denen immer so kleine Fleischstücke zuschmeißt, damit die irgendwas machen. Und dann gewöhnen die sich natürlich an bestimmte Vorgänge. Da muss man die auch so heranführen. Oder die muss man ein paar Mal erlebt haben als Wolf, um sie dann vor so vielen Menschen zu machen. Also, und viele Menschen waren das eigentlich gar nicht. Es waren immer nur der Kameramann, sein Assistent, der Tonmann, der Tiertrainer Lilith und ich und der Wolf. Aber weil sonst musste das Set immer geräumt werden. Aber das Drehbuch und alles, was da passiert, gab es ja vorher. Lilith wusste also ganz genau, was sie da machen soll. Und das war auch ihr Wunsch, das zu machen. Hm. Wichtig war immer nur für sie sie muss ja in so einer Szene darauf warten, bis das passiert, dass der Wolf bestimmte Dinge tut und gleichzeitig in ihrer Figur bleiben und die Spannung halten, damit, falls es passiert, sie sofort einsteigen kann auf das Spiel. Das ist eigentlich die Riesenleistung von ihr.
Ja.
Natürlich ist sie auch mutig und wenn man Angst vor Tieren hat oder sowieso Angst schon vor Hunden oder sowas gibt es ja auch, dann wäre das sicherlich nicht die richtige Person gewesen. Das war bei Lilith aber nicht so. Aber sie hatte sich sowieso so weit hineingesteigert, dass sie dachte, der Wolf ist ihr Liebster. Also das ist ihr Liebhaber, der von dem sie alles will. Und das wollte sie auch immer herstellen. Sie wollte immer das Ziel der Szene erreichen. Und ich musste sie gar nicht überzeugen. Ich musste nichts machen. Ich musste ihr immer nur Feedback geben, wie das gerade aussieht, was passiert. Und wir kannten ja unser Ziel. Wir haben die Vision geteilt. Also wir waren Komplizen.
Wir kennen das teilweise schon von popeligen Stunt-Szenen bei irgendwelchen Actionfilmen, dass sofort die Versicherungen da sind und sagen, das geht nicht. Da muss jetzt der Stuntman her. Das ist zu gefährlich. Hat da irgendwer mal Bedenken geäußert und gesagt, Entschuldigung, können wir denn irgendwie ausschließen, dass so ein Wolf mal beißt?
Das wird alles versichert und es geht dann hauptsächlich über den Inhaber des Tiers. So ist das geregelt. Also, dass der die Situation ausschließen muss, dass das passieren kann, sonst wird er das bezahlen müssen. So, dieses Risiko liegt bei dem, das ist durch das Tierbesitzergesetz so geregelt. Der ist aber in der Lage, die Körpersprache eines Tiers so gut zu lesen, dass er schon merkt, wenn sich irgendwas anbahnt an komischer Situation oder wenn das Set nicht so vorbereitet ist, wie es besprochen ist. Also es gibt da so irre viele Sicherheitsmaßnahmen, die eingehalten werden müssen. Der war eigentlich der Typ, wenn der da war, man hat sich nicht unsicher gefühlt. Mhm. Also klar ist das Tier immer beeindruckend gewesen und so weiter. Aber wenn der da war, wusste man, dass es schon alles laufen wird.
Eine Stunde Film darf heute Abend zu Gast sein in der Teeküche von Nicolette Kregitz im übertragenen Sinne. Wild ist ab Donnerstag in den Kinos. Schaut euch diesen Film an und kommt mit einem positiven Entsetzen aus dem Film wieder raus. Wirklich, mich hat er nachhaltig begleitet. Ganz toller Film. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter und dann über dich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir freuen uns, dass wir heute Abend zu Gast sein dürfen bei Nicolette Kregitz mit Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Nicolette, du bist in Berlin geboren, dann in Braunschweig aufgewachsen, jetzt wieder zurück in Berlin mittlerweile, soweit ich weiß. Du hast ziemlich früh mit der Schauspielerei angefangen. Im Film Sigi der Straßenfeger mit Harald Juhnke musst du ungefähr 11 oder 12 gewesen sein. Wenn du daran zurückdenkst, an die Schauspielerei damals, als es losging, welche Erinnerungen hast du da? Ich meine, das war ja damals wirklich noch Ost- und West-Berlin.
Mhm. Schauspielerei, ich habe das gar nicht so als Schauspielerei empfunden, sondern in Berlin, das war ja eben so eine Insel und da wurde viel gemacht, also viel Fernsehen und auch Radio und so weiter. Und bei uns in der Straße hat eine Frau gewohnt, die hat Tam Tam gemacht. Das war eine Radiosendung beim SFB, wo Kinder befragt wurden zu gewissen Themen. So eine Jugend-Kinder-Radiosendung.
Ja.
Und die hat ständig bei uns am Spielplatz rumgehangen, immer für ihr neues Thema der nächsten Sendung. Was sagt ihr denn zu einteiligen Schlafanzügen oder irgendwie sowas? Und dann haben wir geredet und irgendwie habe ich mich da anscheinend auf eine Weise geäußert, die sie dazu bewogen hat, mich ins Studio einzuladen, und dann war ich ihr ständiger Radiogast.
Mhm.
Und dann hat mich der SFB dadurch in seiner Kartei gehabt und ich bin daran gekommen, Filme zu machen. Also Leute haben mich eingeladen, willst du nicht in dem Film mitspielen oder so? Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht und habe immer Geld dafür bekommen. Und da meine Mutter alleinerziehend war, gab es bei uns jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Und das fand ich super, weil dann habe ich immer so Sachen gekauft für meine Schwester und mich, die wir nicht haben durften. Und insofern war das wie so ein Job, das mal im Film mitzuspielen. Aber ich habe das nicht als irgendeine künstlerische Tätigkeit empfunden.
Ja. Welches war die erste Rolle, die dir selbst richtig viel bedeutet hat?
Da habe ich einen Film gemacht, der war ganz viele Jahre lang verboten. Der heißt Amok von Peter Schulze-Rohr. Und da habe ich einen Junkie gespielt. Ich glaube, ich war 16 oder 17.
Mhm.
Und der hat mit mir gearbeitet als Regisseur. Also der hat richtig gesagt, hast du gemerkt, was du gerade gemacht hast? Du hast ja gerade so auf sie reagiert und so. Das hat für mich das und das bedeutet. Kannst du es nochmal wiederholen? Und wie wäre es, wenn, also richtig konkret bewusst gemacht, was da vorgeht. Und dann habe ich gedacht,
was Schauspiel auch bedeutet.
Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Freude macht.
Ja.
Dass mir das Spaß macht, dass es überhaupt eine Arbeit ist oder dass es ein Vorgang ist. Etwas, was ich beeinflussen kann und womit ich was erzählen kann, also auch ein Mittel.
War lange Zeit verboten, heißt, er war tatsächlich indiziert. Also keine Jugendfreigabe, sondern war wirklich auf dem Index und
Nee, das war ein Fernsehfilm vom Südwestfunk und Bambule, den Ulrike Meinhof ja geschrieben hatte damals, und Amok waren die beiden Filme, die verboten waren beim Südwestfunk.
Bei mir war es, wenn ich an dich denke, ausgerechnet Zoe. Mhm. Zum einen und zum anderen natürlich Bandits. Mhm. Das ist so drin einfach. Ich hoffe, das nervt nicht, darauf angesprochen zu werden. Weil
beide Filme bedeuten mir auch sehr viel.
Und auch Bandits war ja einfach, es war ja nicht nur der Karriereschub, es war ja auch einfach ein wahnsinnig guter Film. Hat der dir auf der anderen Seite dann auch vielleicht den Luxus gebracht, dir Projekte, dir Filme anders aussuchen zu können?
Ja, er hat auch noch was anderes gemacht, weil wir haben ja die Musik in dem Film geschrieben.
Jasmin und du.
Katja Riemann hat auch mitgeschrieben teilweise. Okay. Und wir haben die Musik mit Katja von Garnier als Regisseurin, die sozusagen der Dirigent des Ganzen war, sind wir überhaupt dahin gekommen. Am Anfang gab es nämlich noch andere Musik, auf Deutsch sogar. Dann gab es Musik auf Englisch von anderen Komponisten und dann haben wir alle drei oder vier gemerkt, das ist es alles noch nicht. Und die Lieder, die wir in der Zeit gespielt haben, weil wir haben alle so ein bisschen Musik gemacht, wurden immer mehr zu dem wirklichen Soundtrack dieser Formation von Menschen. Das heißt, da ist auch noch was passiert, dass wir eben selber mit entworfen haben. Und das war vielleicht auch ein bisschen der Anfang von allem, weil das ging dann natürlich auch um die Texte in den Liedern. Was wollen wir sagen? Ja. Was erzählen, wer sind wir da, was wollen wir erzählen, was ist uns wichtig? Und in Bandits ging es ja auch um so ein Freiheitsgefühl, was die da alle teilen. Mhm. Und dann ging das sogar so weit, dass die in den Szenen, wo die Lieder vorkamen, wir ja auch mitgestaltet haben, dadurch, dass wir den Inhalt dieser Texte geliefert haben und so. Und wir waren alle so ein bisschen Mitautoren in dem Film.
Hat das damals schon bei dir auch so ein bisschen den Grundstein gelegt dafür, auch über dann Songs hinaus und über das Arbeiten am Film an eigene Drehbücher zu denken? Also von da sozusagen schon diese Abzweigung zu nehmen, von der Schauspielerin auch zur Filmemacherin?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das bestimmt was damit zu tun hatte. Mhm. Weil ich das zwar schon immer, auch in ausgerechnet Zoe oder in anderen Filmen, die ich vorher gemacht habe, schon immer gesagt habe, nee, so kann ich das nicht sagen. Ich sag das mal so, wie findest du das? Und dann, ja, okay, mach. Sowas gab es schon immer. Weil die Texte ja oft sehr hölzern im Deutschen oder so übertrieben imitiert, so amerikanische Filme imitieren, ja, oft waren. Und da einen eigenen Ton zu finden, das war mir schon immer wichtig, also der irgendwie authentisch ist oder so klingt. Aber wie das tatsächlich abläuft, dass man sowas vorbereitet, schreibt, sich entscheidet und dann macht, das war eben bei Bandits zum ersten Mal so und hat bestimmt was damit zu tun.
Machst du noch Musik heute?
Sehr, sehr selten. Aha. Ein bisschen. Ab und zu. Also ich mache jetzt eigentlich nur noch so, dass ich zu Hause Gitarre spiele und singe oder irgendwelche Sachen mir ausdenke, nur wenn ich Lust dazu habe.
Wovon träumst du in die Zukunft hinein, wenn es keinen gäbe, der irgendwie dir reinquatschen könnte? Wie möchtest du weitermachen?
Das ist am leichtesten, sich so hinzukriegen, dass Leute in den Film gehen. Weil dann kann ich sicherlich auch den nächsten machen. Also ich werde vielleicht jetzt auch so noch mal hinkriegen, wenn da keiner reingeht. Aber irgendwann wird es dann schwierig. Irgendwann muss man das auch rechtfertigen können mit so einem Interesse von außen. Und ich träume davon, meinen nächsten Film zu machen, den ich gerade eine Drehbuchförderung für bekommen habe. Und der heißt Hunter Schäfer und der ist ein Fantasy-Film.
Mhm. Da werden wir uns dann zu gegebener Zeit hoffentlich wieder drüber unterhalten können. Bis dahin gehen ab Donnerstag erstmal alle D-Radio-Wissen-Hörer geschlossen in Wild, den neuen, ganz einzigartig wundervollen Film von Nicolette Krebitz. Vielen Dank für die Zeit, dass wir uns treffen
konnten. Danke dir auch und
Spaß
gemacht. Oh Mann, wäre das geil.
Danke.
Tschüss.
D-Radio-Wissen.
Film-News.
Marvel bastelt weiter an den Serien. Genau wie Marvels Superhelden in den Filmen immer zahlreicher geworden sind, wird auch bei den Serienhelden nachgerüstet. Neben Daredevil und Jessica Jones steht jetzt auch Luke Cage in den Startlöchern, der afroamerikanische Superheld mit der unverwundbaren Haut. Marvel bastelt weiter an den Serien. Genau wie Marvels Superhelden in den Filmen immer zahlreicher geworden sind, wird auch bei den Serienhelden nachgerüstet. Neben Daredevil und Jessica Jones steht jetzt auch Luke Cage in den Startlöchern, der afroamerikanische Superheld mit der unverwundbaren Haut. Bekannt geworden als Freund und Helfer von Jessica Jones, soll er sein Solo-Debüt bei Netflix Ende September feiern. Der 30. wurde als Starttermin bekannt gegeben. Die Auftaktregie soll der Schotte Paul McGuigan führen, der sich schon als Regisseur der Serie Sherlock einen Namen machen konnte. Luke Cage soll noch actiongeladener werden als seine beiden Vorgänger. Gleichzeitig soll die Serie inhaltlich mit Daredevil und Jessica Jones verschmelzen. Damit sind ab September 3 Superhelden in Hell's Kitchen unterwegs. Downton Abbey doch ins Kino? Die zahlreichen Fans der Serie über britischen Hofadel des frühen 20. Jahrhunderts hatten schon fast aufgegeben. Jetzt dieser neue Hoffnungsschimmer. Von Downton Abbey wird es nun wohl doch eine Kinoversion geben. Mehrere Schauspieler der Serie hatten sich zuletzt in diversen Interviews verplappert, wonach bereits an einem Drehbuch für die Kinofassung der Erfolgsserie gearbeitet werde. Etliche Handlungsstränge der TV-Version seien nie zu Ende erzählt worden. Daraus ergäben sich etliche Möglichkeiten für einen Spielfilm rund um die beliebten Adelsfiguren. Über einen möglichen Drehstart oder gar einen Kinostarttermin wollte aber noch keiner der Beteiligten etwas Konkretes verraten. Einen Schritt nach dem anderen Disney. Wer kriegt denn da den Hals schon wieder nicht voll genug? Die Neuauflage des Dschungelbuchs, das jetzt weltweit nur noch The Jungle Book heißt, ist noch nicht mal in den Kinos. Da ist der Mega-Filmkonzern schon von dessen durchschlagendem Erfolg überzeugt. Wenn nämlich am Donnerstag die effektgewaltige Realverfilmung des Zeichentrickklassikers bei uns anläuft, laufen bei Disney schon die Vorbereitungen zu einer Fortsetzung. Mowgli, Baloo, Bagheera und Schlange K. in einer neuen Dschungelstory? Sieht ganz danach aus, dass die Zeichen auch hier auf Franchise stehen. Wie die Kollegen vom Hollywood Reporter berichten, soll sich das Studio bereits mit Regisseur Jon Favreau zusammengesetzt haben, der nach dem jetzigen dann wohl auch das nächste Jungle Book drehen soll. Die Originalgeschichten aus dem Roman von Rudyard Kipling hätten noch viel mehr zu bieten als nur die bekannte Geschichte des Jungen, der von Wölfen großgezogen wurde und gegen einen Tiger kämpft, heißt es als Begründung für die Fortsetzungspläne. Kleiner Tipp von uns an Disney.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mach dir nicht in die Hose. Ich bring dich nicht um. Ist dein Sprachmodul schon installiert? Scheiße. Okay, immerhin bist du nicht taub. Und du kannst die Hände jetzt runternehmen. 3 Jahre warte ich auf diesen Moment und dann kriege ich einen verfickten Charlie Chaplin.
Wenn ihr da im übertragenen Sinne mitgedacht habt, gerade bei dem, was ihr gehört habt, dann könntet ihr, wenn ihr in der Thematik richtig fit wärt, denken, das hat sich jetzt angehört wie das Intro von einem Computerspiel, wo man so als Figur erwacht, zu sich kommt, nicht genau weiß, wo man ist. Und dann kriegt man erstmal so ein Reboot gemacht und irgend so ein Wissenschaftler redet mit einem und dann muss man diese berühmten Checks machen, ne? So, wenn du mit der Maus nach links gehst und dabei irgendwas drückst, bewegt sich dein Kopf nach links. Diese ganz einfachen Einführungsschritte zu Beginn eines Ego-Shooters, wo man erstmal beigebracht kriegt, wie bewege ich mich, wie kann ich zielen, später lerne ich, wie kann ich schießen. Genau das passiert ab Donnerstag im Kino. Ich war irre gespannt auf den Film Hardcore, im Original heißt er Hardcore Henry, wo nämlich das mit uns als Kinozuschauern passiert. Wir erleben einen gesamten Film, gefilmt aus der Ego-Perspektive dieses Hauptdarstellers Henry, der ganz offensichtlich ein irgendwie zusammengebastelter Cyborg ist, so eine Killermaschine. Dieses interessante Projekt, was es eigentlich ist, entpuppt sich nur leider relativ schnell als maximal nervige Angelegenheit. Ich habe einfach gemerkt, so nach 5, 10, spätestens 15 Minuten im Film macht einen das irre, dass man quasi jemand anderen beim Ego-Shooter-Spielen beobachtet. Nichts anderes ist das. Und wer das von euch mal über längere Zeit gemacht hat, weiß, es ist irre langweilig. Ein Ego-Shooter will man entweder selber spielen oder man lässt es. Aber stellt euch vor, jemandem 100 Minuten lang dabei zuzugucken, wie der einen Ego-Shooter zockt. Das ist das, was im Kino passiert mit Hardcore. Auf einer riesen Leinwand, alles wackelt, alles vibriert, die ganze Sicht quasi verschwimmt ständig vorm Auge. Es wird einem auch regelrecht ein bisschen übel dabei. Und das sagt jemand, der durchaus einige Stunden seines Lebens mit diversen Shootern zugebracht hat. Ich war leider überhaupt nicht begeistert davon, was aber auch daran liegt, dass die Story von Hardcore einfach nicht doll ist. Dieser zusammengeschraubte Cyborg, der dann auf so einen mysteriösen Typen namens Jimmy trifft, gespielt von Charlotte Copley, den mag ich sehr gerne. Kennt ihr vielleicht aus dem Film District 9, ein super Film gewesen. Der Typ taucht dann in ständig anderen Kostümierungen auf und dann stellt sich raus, ja, der ist halt irgendwie auch nicht so ganz sauber. Aber letzten Endes reicht so eine Geschichte, wenn man einen Ego-Shooter spielt? Das will ich, glaube ich, eigentlich sagen. Aber die Geschichte, die sehr flach ist, reicht nicht, um sich das 100 Minuten lang anzugucken. Müsst ihr gucken, ob ihr euch das reinziehen wollt ab Donnerstag im Kino, Hardcore. Ich war maximal enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Hat mich genervt. Diese Perspektive hat mich genervt. Die Story fand ich nicht gut genug dafür. Wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, nachdem ihr den Film gesehen habt, schickt sie mir gerne, würde mich sehr interessieren. Für heute war es das mit einer Stunde Film. Tom Westerholt ist raus. Ich freue mich auf euch am kommenden Dienstag. Dann ist unser Gast Jessica Schwarz, auf die freue ich mich auch, als Schlange K im neuen Disney Jungle Book zu hören in der deutschen Version. Bis nächsten Dienstag, habt eine gute Zeit. Macht's gut, bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.